Moin aus Hannover, wir sind Kai und Philipp, Fußballverrückte und Couchathleten mit viel Meinung und manchmal auch Ahnung. Wir beleuchten für euch die Fußballwelt von Hannover über Deutschland bis an die Grenzen Europas und darüber hinaus. Phrasensport gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Sei dabei und hör rein, wenn wir über alles auf und neben dem Platz philosophieren.
Real, abgekocht am Mittwoch?
Abgekocht am Mittwoch, so wie Reis, meinst du? Und dann sind wir wieder mittendrin, meinst du? So, mit Basmati, Jasmin und
Declan
Reis, Junge. Ja, da richtig schlechter Einstieg.
Ja, ich find's gut.
Machen wir, finde ich gut.
Okay, jetzt mal ernsthaft. Morgen, übermorgen Champions League, Viertelfinal-Rückspiele.
Mhm.
Die Hinspiele haben wir, glaube ich, kurz abgearbeitet in den früheren Folgen.
Ja, haben wir uns ja schon angeguckt auch.
Was haben wir denn morgen? Morgen haben wir, glaube ich, Dortmund gegen Barca. Aus deutscher Sicht interessant. Und Aston Villa Paris.
Aston Villa Paris, yes. England gegen Frankreich und Deutschland gegen Spanien. Das Hinspiel war ja nix. Dortmund gegen Barca.
Das in Barcelona, ja, da haben sie...
Vor allen Dingen Lewandowski butzt zum 29. Mal gegen seinen Ex-Club. Da musst du dir auch mal geben.
Du hast gesehen, wie er sich einen Keks gefreut hat?
Ja, der hat sich
das richtig, fand ich so ein bisschen...
Der hat sich ein bisschen bekeckt darüber.
Bisschen respektlos, muss ich ehrlich sagen. Also ja. Da bin ich ja absoluter Traditionalist. Also ja. Wer gegen seinen alten Club butzt und dann so euphorisch jubelt, mag ich gar nicht.
Ja, findest du schlimm. Aber bei so einer Trümmertruppe würde ich mich auch drüber freuen, sag ich dir, wie es ist.
Ja gut, ist nicht sein alter Verein, ne?
Nee. Und ich glaube aber auch trotzdem, dass er das auch gegen die Bayern gemacht hätte. Ich glaube, ziemlich in Latte. Der knallt zumindest zwei Butzen rein, Lamine Yamal und wer war der vierte im Bunde? Ich habe schon wieder vergessen, wer noch gebutzt hat für Barca.
Boah, das war Mittwoch, ne? Schon ein bisschen her. Weiß ich gerade nicht.
Ja, noch einer. Vielleicht kommen wir noch drauf. Aber BVB, also da war gar nichts.
Torres?
Hat er die Torres? Das kann, ich weiß es nicht.
Egal.
Also auf jeden Fall ohne Chance. BVB gar keine Chance an dem, wie heißt die Stadio da? Jetzt bin ich komplett raus. Nicht Bernabeu, sondern jetzt,
ich glaube,
der andere.
Die sind im Olympiastadion in Barcelona, oder?
Ja, die sind aktuell im Olympiastadion, weil die gerade da am Bauen sind.
Genau,
ne?
Camp Nou wird gerade gebaut.
Camp Nou, so heißt der Laden. Spotify Camp Nou. Ich habe ganz vergessen, wie der Laden heißt. Ist fast so cool wie Heinz van Heiden Arena, das Spotify Camp Nou. Ja, gar keine Chance. Schlotterbeck auch nicht mehr dabei, kaputt. Das war auch spannend. Nach unserer letzten Aufnahme haben sich so eine ganze Handvoll Spieler einfach zerlegt, ne? So auch langfristig. Also ob das jetzt Schlotterbeck war, auf den ich geguckt hatte. Wer war noch lange ausgefallen? Haaland war lange ausgefallen. Bei den Bayern war auch noch jemand
richtig lange. Davis ist ja raus.
Davis,
mit Knieproblemen.
Genau. Also so eine Handvoll Spieler, wo ich mir dachte, okay, alle mal abgemeldet, wollten alle früher in Urlaub, kein Bock auf Club-WM. Aber ansonsten, also ich glaube, über das Spiel brauchen wir nicht lange reden. Die Borussia Dortmund komplett überfordert, was Julian Brandt in dieser Mannschaft überhaupt noch macht, ist mir ein absolutes Rätsel. Und also das Rückspiel in meinen Augen, klar, brauchen die nicht mehr spielen eigentlich. Also können sich jetzt beide hinhocken und 90 Minuten lang miteinander tratschen. Das 4:0 holt Dortmund auch zu Hause vor der Wand nicht mehr auf.
Ja, sehe ich ähnlich. Machen wir einen Haken dran. Ja. Also BVB muss mindestens 4 Tore schießen, damit sie in die Verlängerung und Elfmeter schießen. So, wenn sie ohne Glücksspiel weiterkommen wollen, müssen sie 5 Tore machen. Klar, die spielen zu Hause, aber gegen Barcelona, ich glaube, da können wir einen Haken dran machen.
Ich glaube auch. Jetzt andersrum, die andere deutsche Paarung uns angucken erstmal, bevor wir da zu den internationalen Paarungen ohne deutsche Beteiligung schauen. Bayern und Inter Mailand.
Genau, das Spiel dann am Mittwoch.
Boah, das Hinspiel war echt unglücklich, oder? Also, es hat sich so ein bisschen angebahnt. Die erste Hälfte, war ja okay. Nur es ist ja nichts passiert. Und in der zweiten Hälfte ging es dann los mit Lautaro Martinez. Wir hatten letztes Mal auch noch gemutmaßt, wer würde denn Kane ersetzen, wenn es weggeht. Da war auch Lautaro Martinez noch dabei. Und jetzt butzt er natürlich gegen die Bayern. Ist ein Empfehlungsschreiben, oder?
Ja, also das ist auf jeden Fall auch so eine Kategorie 100-Millionen-Stürmer. Mhm. Ne, der führt seit Jahren erfolgreich den Sturm bei Inter an. Hat natürlich auch gezeigt, warum. Krasse Ablage von Thuram. Ne? Also,
ja, das stimmt.
Der hat
das da noch mitzudenken, ne? Das Ding nicht selber drauf zu knallen. Ne?
Auf jeden Fall Augen im Hinterkopf.
Wahnsinn.
Also das war schon echt frech. Und wenn der Ball da 8 Meter vor der Torlinie liegt, Ja, dann irre. Macht Lautaro den halt rein. Ne?
Ja, ja gut, okay, aber wie gesagt, also das Ding abzulegen und zu stoppen, da gehört schon viel fußballerisches Verständnis und Sachverstand dazu. Harry Kane müsste eigentlich das Ding die Bayern in Führung bringen. Ich glaube sogar schon irgendwo nach 20 Minuten oder so mit der Chance. Dafür ist er für 100 Millionen geholt worden oder für eine hohe Summe geholt worden. Aber wenn er das Ding nicht macht, also nicht in Topform, das erwartet man von ihm, dass er das Gerät reinspeist. Und am Ende, und das ist natürlich die absolute Tragikkomödie irgendwie, ein Thomas Müller trifft dann das Tor zum 1:1, wird da als großer Held gefeiert in der Arena. Nur um danach halt das 2:1 mit anzusehen, weil Kim nicht springen kann oder was auch immer der da macht. Und ob ich das Ding durch die Hosenträger bekommt. Also das war so peinlich, das war so fahrig zum Schluss. Das muss ich sagen, haben die Bayern sich dann aber auch verdient, dieses 2:1 gefangen zum Schluss. Ohne Druck nach vorne da das 2:1 machen zu wollen oder auch in der ersten Halbzeit schon vorwegzugehen. Also das ist noch eine ganz schön enge Kiste, finde ich.
Ja, also für mich absoluter Karma-Moment von Thomas Müller, ja, da aufs Abstellgleis sozusagen verfrachtet von Max Eberl und der Clubführung. Und dann ist es der Verstoßene sozusagen, der dann für den Lichtblick sorgt gegen ein stabiles und ich sag mal italienisch spielendes Inter Mailand, defensiv diszipliniert, taktisch gut eingestellt. Ich habe mal den Ballbesitz rausgesucht, also Bayern 60%, Inter 40%. Das heißt, Mailand ist ganz klar nach München gefahren, um nicht zu verlieren.
Ja.
Und dann das mitzunehmen, was eben vom Laster fällt. Ich würde sagen, das ist ihnen gut gelungen. Und Bayern hatte kein Rezept gegen stabil stehende Italiener.
Ja, da war wenig Chance. Was denkst du fürs Rückspiel? Schaffen die Bayern den Turnaround?
Boah, das ist finde ich, ist eine schwierige Kiste. Vorweg würde ich sagen, das Prä hat Inter. Ganz klar, spielen zu Hause, gehen mit einem 2-1-Führung in das Spiel. Das heißt, Bayern muss mindestens ein Tor machen, um vielleicht am Ende ins Elfmeterschießen zu kommen. Ansonsten, um ohne Elfmeterschießen weiterzukommen, muss Bayern in Mailand im Giuseppe Meazza mindestens 2 Tore schießen. Und das gegen Inter im eigenen Stadion, diszipliniert, taktisch gut eingestellt. Ich sage, es wird schwer, es wird aber nicht unmöglich. Ne? Aber trotzdem, ich würde sagen, vielleicht 60% Inter, 40% Bayern, so würde ich die Chancen, so sehe ich die Chancen.
Ähnlich kompliziert wird es auch für Aston Villa, glaube ich, ne? Weiterzukommen. Was denkst du? Im Hinspiel jetzt 1:3 gegen die Pariser verloren. Der englische Thronfolger hat sich zu Unrecht sehr gefreut über das Tor. Ich glaube, Aston Villa geht sogar in Führung gegen Paris.
Genau.
Da waren High Hopes am Anfang, nur dann bitterlich noch 3 Tore zu kassieren. Wie hast du das Spiel gesehen?
Absolutes Spektakel. Also PSG hat dann richtig aufgedreht mit Désiré Doué und den Namen butcher ich jetzt auf jeden Fall mit Kvaratskhelia. Ja, zwei absolute Ausnahmespieler, die dann zwei absolute Weltklasse-Butzen rausgehauen haben. Rettet PSG so ein bisschen den Hintern. Ne, am Ende dann noch Nuno Mendes mit dem 3:1.
Gut, okay.
Ist natürlich eine luxuriöse Ausgangsposition für die Pariser. Ansonsten furios gespielt, aber auch so nicht so richtig mit Druck gegen das Tor. Ne? Also klar, viel Ballbesitz, ordentlich rasiert sozusagen gegen die Villains, aber ohne Durchschlagskraft. Und dann sind es eben zwei Ausnahmespieler, die den Unterschied machen. Heißt natürlich für Aston Villa dann im eigenen Stadion mindestens 2 Tore schießen, damit es in die Verlängerung geht. Und das wird schon ein dickes Brett.
Glaubst du, die haben die Engländer ein Stück weit unterschätzt? Also zu sagen, wir als jetzt schon Meister, man kann sich natürlich jetzt natürlich komplett auf die internationale Phase fokussieren als Paris. Wenn in der Liga sowieso nichts mehr anbrennt, braucht man dann in Nantes oder in Lyon keine volle Leistung mehr geben im Zweifel, die B-Mannschaft auflaufen lassen. Ob sie das machen, weiß ich nicht, aber könnte ich mir vorstellen. Und dann eben Aston Villa jetzt auch nicht, also nicht zu unterschätzen, aber jetzt auch nicht das Who is Who der englischen Clubs, wenn ich über die Namen der letzten Wochen nachdenke mit Manchester City oder Manchester United, Arsenal, wie auch immer, man ergänze die Liste. Glaubst du, die Pariser haben die Engländer unterschätzt in diesem Spiel?
B bin ich mir nicht ganz sicher, weil Unai Emery ist ja durchaus ein bekannter Trainer im internationalen Geschäft, hat ja mehrfach mit Sevilla die Euroleague gewonnen. Ich glaube nicht, aber wenn man den Spielbogen sieht vorm Spiel und die Startaufstellung, dann ist natürlich Paris meilenweit überlegen mit den Einzelspielern und den Stars. Also von daher war das keine Überraschung, dass Paris am Ende das Spiel gewinnt und dass sie auch deutlich gewinnen. Was man aber sagen muss, Aston Villa ist seit Jahren auf dem aufsteigenden Ast in England, die immer mal wieder an den Top 6 anklopfen. Und von daher ist das noch keine gemachte Sache. Also Aston Villa hat auch schon Teams wie Manchester City oder Chelsea oder auch Arsenal immer mal wieder geärgert. Mhm. Letzte Saison haben sie, glaube ich, zweimal gegen Arsenal gewonnen im Hin- und Rückspiel. Also absolute Angstgegner von den Gunners. Also sicher ist da noch gar nichts, aber wenn es nicht mit dem Teufel zugeht, dann wird Paris das Ding wohl holen.
Um dann zu der vierten Paarung zu kommen, ich glaube, das war tatsächlich, ohne jetzt voreingenommen zu sein, aber neben Bayern gegen Inter Mailand die hochklassigste Paarung von diesen Vieren. Und dass es so deutlich wird, hättest du garantiert auch letzte Woche schon so predicted.
Ich wusste das vorher.
Ja, natürlich. Alles andere.
Ich kann dir meinen Wettschein zeigen.
Alles andere wäre, also, du säst nicht hier, hättest du gewonnen, ja. Alles andere hätte ich aber auch nicht geglaubt. Die Londoner zerlegen die Madrilenier komplett. Und vor allen Dingen, ein Mann an dem Abend zerlegt die Madrilenen komplett. Wir haben, ich habe das im Vorfeld auch schon gesagt, wir haben die letzten Male uns Manchester United angeguckt mit mehreren 75 Millionen Euro oder Pfund, Dollar, wie auch immer, einkaufen. Und davon nicht einer, nicht zwei, nicht drei, sondern mannigfaltige. Arsenal kauft sich einen Spieler für 117 Millionen. Mhm. Und der kann solche Freistöße schießen.
Eigentlich kann er das gar nicht.
Nicht nur einen, sondern sogar zwei von dem Kaliber. Da hätte mal Manchester United mal ein bisschen besser aufpassen müssen, wen man da kauft, glaube ich. Wahnsinn. Ein unglaubliches Spektakel, wie ich fand.
Ja, also dann, wir rollen das jetzt mal ein bisschen aus und schichten so ein bisschen ab. Also Declan Rice, Kapitän bei West Ham gewesen, aus der Chelsea-Jugend, hat es da nicht geschafft, dann in die Jugend von West Ham, hat dann den Durchbruch geschafft bei West Ham und hat in seinem Leben keine Ecken und Freistöße geschossen. Bei Aston Villa war, Aston Villa natürlich nicht, West Ham. Und war da immer so der spielzerstörende Sechser und ist dann für 117 Millionen in der letzten Saison in den roten Norden Londons gewechselt.
Aber auch genau in dieser Aufgabe, ne? Also das spielstörenden.
Genau, man hat sozusagen eine Holding Six, nennt man das auf der Insel, gesucht. Als dann Granit Xhaka weggegangen ist, ist er dann in die Xhaka-Rolle und Thomas Partey dann auf die tiefe Sechs sozusagen. Mittlerweile schießt er Ecken. Und anscheinend auch nicht unerfolgreich direkte Freistöße, denn der letzte direkte Freistoß 2021, Martin Ødegaard gegen Burnley. Mhm. Ja, also schon ein bisschen her und von daher dann gleich zwei.
Da kann hat man gar so keiner machen. Mitgerechnet an dem Abend, glaube ich. Also nicht mal er selbst. Also ich glaube auch nicht, dass er selber dachte, dass die Dinger so in diesen Winkel da reingeschweißt werden. Unglaublich.
Vor allem gerade der zweite,
ja. Ne,
der hat einfach
gar nichts zwischen Platz.
Komplett reingepasst. So,
ja, ja.
Kein Blatt hat
dazwischen gepasst. Wahnsinn.
Also kann ich jeden Morgen 20 Mal gucken nach dem Aufstehen, das Ding, dann bin ich direkt wach.
Hyped, einfach direkt, ja. Also absolut klare Kiste. Mbappé, Bellingham und Vinicius Junior, alle drei. Ob nun auf dem Platz oder dann später im Heimweg. Die waren in London oder waren sie in Madrid sogar?
Nee, das war im Emirates in London.
Ja.
Und weil du die Namen gerade ansprichst bei Real, ich war ehrlich gesagt ein bisschen schockiert, dass sie in der letzten Viertelstunde nichts mehr aufs Parkett gebracht haben.
Ja, doch. Eine rote Karte haben sie noch sich geholt.
Ja, okay, Tourine, ja. Glaub ich. Gut, okay, bisschen was für ein Spielberechtigung.
Oder Kamavinga?
Kamavinga ist runtergeflogen, genau. Der war sowieso schon gesperrt, weil der hatte sich eine gelbe abgeholt und dann dachte er so, ja gut, okay, wenn schon, denn schon. Nein, aber jetzt mal im Ernst, dass ich dann nicht versuche, noch das 3-1 zu machen,
ja, damit sie
zu Hause nur 2 brauchen oder irgendwie vielleicht noch das 3-2 schaffe, Da kam ja nichts.
Ja.
Also absolut abgekocht in der letzten Viertelstunde von den Gunners. Ich erwarte das natürlich völlig anders in Madrid.
Ja.
Ne? Also da habe ich schon auf meinem Zettel für den nächsten Podcast als To-Do sozusagen erste Viertelstunde im Bernabeu überleben.
Ja.
Wenn du nach der ersten Viertelstunde mit 0-0 noch dastehst, ich glaube, dann wird es langsam eng für Madrid, dann läuft denen die Zeit weg. Aber wenn du gleich in der ersten 10 Minuten, ersten Viertelstunde eine Butze kriegst,
ja, dann ist die Momentum dann, da, ne?
Genau.
Und dann wird's richtig eng. Andersrum ist das, glaube ich, jetzt aus den vier Spielen, neben der Rolle von der anderen spanischen Mannschaft vom FC Barcelona, glaube ich, die komfortabelste Ausgangssituation für Arsenal. Wie du richtig sagst, kein Gegentor bekommen. 3-0 gespielt. Wie gesagt, das Schwierigste wird tatsächlich die Auswärtssituation bei Real selber. Aber da mal dann ganz konkret gefragt, 4 Spiele, 4 Tipps. Wie lauten deine Tipps für diese Woche Champions League? Wir fangen an, meine ich, mit Dortmund gegen Barcelona.
Möchtest du jetzt ein Ergebnis von mir hören?
Ja, klar, ein Ergebnistipp, den wir nächste Woche uns angucken können und sagen können, dass wir da komplett nebenlagen.
Ja, ich sag 2-1 für Barca. Dortmund wird gut spielen. Dortmund wird viel attackieren. Das gibt Räume für Barca.
Mhm.
Dortmund wird eine Butze machen, die. Wenn die 90 Minuten lang im eigenen Stadion drücken, werden die eine Butze machen. Aber ich glaube, Barca ist zu stark. 2-1 Barca.
Könnte ich mich sogar anschließen, ja. 2-1 denke ich auch. Bei den Bayern gegen Mailand, in Mailand?
Ich sag 1-1.
1-1.
1-1. Bayern
richtig unglückliches 1-1 für die Bayern.
Richtig, ja. unglückliches 1-1. Bayern wird 1-0 in Führung gehen.
Hm.
Werden kontrolliert angreifen, damit sie nicht ins offene Messer laufen. Werden dann das 1-0 machen. Und dann ist es ausgeglichen, aber da sie nicht ins Elfmeterschießen wollen und nicht in die Verlängerung wollen, werden sie noch ein bisschen offensiver und dann macht Inter das 1-1.
Bin ich nicht bei dir. Ich glaube, die Bayern knallen 3-0 rein.
3-0.
Nur aber um dann in den letzten Minuten noch das 3-1 sich zu fangen und dann richtig noch mit Abwehr gegenhalten zu müssen, dass man nicht in die Situation kommt, in eine Verlängerung zu kommen.
Ja. Wieder Müller?
Ah, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Ich würde mir Gnabry wünschen nach dem Spiel gegen Dortmund, der, glaube ich, für das eine Spiel auf einmal seine Prime wieder gefunden hat. Ich hoffe, er hat sie nicht wieder vergessen, dass er mal gut war.
Ich hoffe, er hat Prime abonniert.
So, wir gehen weiter.
Ja.
Aston Villa gegen PSG. Was machen die Engländer gegen die Franzosen?
Ich sag, Aston Villa gewinnt 1-0.
Ja.
Kommen nicht weiter, aber gewinnen 1-0, sind zu Hause echt eine Macht, sind durch Unai Emery, ihren Trainer, sind die taktisch gut diszipliniert eingestellt.
Mhm.
1-0 und PSG wird drückend überlegen sein, PSG wird besser sein, aber durch die stabiles Aston Villa werden sie 1-0 gewinnen, aber es wird am Ende nicht reichen.
Ja, wird nicht reichen. Das glaube ich auch. Ist irgendwie so, was wird dann 1-0 oder 2-1 oder sowas. Also ein Sieg für Aston Villa, aber kein bedeutender. Ja, und zuletzt, warum frage ich dich überhaupt, was machen die Londoner in Bernabeu, nachdem sie 15 Minuten überlebt haben?
Ja, da habe ich 2 Statistiken für dich,
ja,
die eindeutig für die Gunners sprechen.
Okay.
Also, wir können eigentlich gar nicht rausfliegen.
Okay.
Ja, oh da, Gott, da, oh Gott, ich sag mal, da kletter ich jetzt schon ganz weit aus dem Fenster.
Und dolle gejinxt jetzt.
Ja, pass auf, genau. Wenn es nicht läuft, dann war ich das.
Ja.
Und zwar, am Mittwoch werden es 495 Tage sein, dass wir nicht mehr als 2 Gegentore kriegen. Das heißt, fast 500 Tage haben wir nicht mehr als 2 Gegentore bekommen. So, und wer jetzt rechnen kann, der wird feststellen, das reicht dann, egal wie viel wir machen.
Das stimmt.
Und dann habe ich noch eine Statistik für dich. Dass Gabriel, der zweite Innenverteidiger, ausgefallen ist, das wissen wir, das ist schon ein bisschen länger so. Der Ersatzmann Jakub Kivior, der Ersatzspieler für Gabriel, hat in 19 Starts für Arsenal 13 Siege und 6 Unentschieden geholt. Wer jetzt rechnen kann, der wird merken, dass er nicht einmal verloren hat. Und wenn der aufläuft, was ziemlich wahrscheinlich ist, dann wird das eine ganz klare Nummer für uns. Ergebnis ist mir scheißegal.
Hauptsache nicht 3-0, ja.
Aber wenn du jetzt eins von mir hören willst, sage ich, Real gewinnt 2-1.
Real macht 4 Butzen, Arsenal macht nicht eine, Real ist weiter. Ist also, my guess. Aber ich, also, ganz ehrlich, ich würde mir wünschen, dass es nicht so läuft, weil wir sonst nächste Woche hier wirklich traurig da
also zusammen sind. Also Kai, ich sag dir ganz ehrlich, wenn dein Tipp wahr wird, dann wird das hier ein 5-Folgen-Podcast.
Sehr gut.
So, wie machen wir weiter?
Vorher was wissen? Nö, brauchst du nichts wissen vorher. Wie nennt man denn so das große Derby in Spanien?
Du meinst den Clásico?
Richtig. Wie nennt man das in Deutschland, auch wenn ich den Titel katastrophal finde, weil er sich eigentlich nicht unterscheidet?
Meinst du das Ruhrpott-Derby?
Ja, das könnte man auch nehmen. Aber so den deutschen Klassiko, ich glaube, das war die letzten Jahre immer Titel.
Du meinst,
die haben sich noch keinen schönen anderen Titel.
Du meinst Bayern-Dortmund?
Ja, die haben sich keinen anderen schönen Titel einfallen lassen vielleicht.
Ja, ist aber auch irgendwie langweilig, weil irgendwie Bayern-München gegen Ruhrpott-Dortmund. Ja,
dann ist das Ruhrpott-Derby besser. Aber weißt du, wer den schönsten Namen für ein Derby hat?
Ich glaube, ich weiß, worauf du hin willst.
Ja, es sind einfach die fucking Italiener. Mit dem Derby della Capitale.
Ei.
Ja, si. Oui, nee, jetzt scheitere ich an meinen eigenen Italienischkenntnissen. Aber sie haben am Sonntag gestern im Olimpico.
Im Stadio Olimpico.
Im Stadio Olimpico.
Alt-Erwürdingen, jawohl.
Einfach geil. Das Rom-Derby gehabt. Das, wie eben schon beschrieben, Derby della Capitale. AS Rom gegen Lazio Rom. Den Club, den aktuellen amtierenden Club von Mats Hummels, über den wir ja auch schon in diesem Podcast das ein oder andere Mal fabuliert haben.
Gespielt hat er leider nicht.
Nee, gespielt hat er nicht. Das kann man von wegnehmen. Und dem ehemaligen Club von dem Torschützen mit den meisten Toren in Weltmeisterschaften.
Ja, Miro Klose.
Miro Klose, der am Wochenende auch gewonnen hat mit seinen Nürnbergern.
Oha.
Gegen, auf dem Betzenberg, das was stimmt. Eigentlich auch bei wieder eine eigene
alten,
Folge ist.
Bei seinem alten Club, ja.
Auch geile Story. Aber wir haben uns mal nach Rom verirrt, in die ewige Stadt. Und da geht's heiß her bei beiden Mannschaften. Um die Meisterschaft spielt keine von beiden. Also die Römer auch dieses Jahr ohne den Meistertitel, egal welche beider Mannschaften. Aber es geht ja schon noch um was, oder Philipp?
Ja, es geht letztendlich um den Einzug noch in die Champions League in Italien. Ich nehme es mal vorweg. Inter und die Napoli spielen den Scudetto. Hm. Also die italienische Meisterschaft spielen die aus. Dahinter wird es dann ein bisschen enger für die Ränge, für die internationalen Plätze. Also die Lazio und die Roma noch richtig dick im Geschäft.
Haben richtig die Chance noch international zu spielen. Und deswegen war dieses Duell nicht nur aufgrund der Rivalität, sondern auch aufgrund der möglichen Chancen, noch international zu spielen, unglaublich wichtig. Angefangen mit Lazio auf Platz 6 und Rom auf Platz 8. Eben im Kampf um diese internationalen Startplätze und ein Derby, wie es, glaube ich, im Buche steht, wenn man auch sich mal eine Statistik anguckt, die ja für den Fußball natürlich wichtig ist, aber ich glaube, nie so die Priorität hat, wenn man sich auf die Fairness-Tabelle mal drauf schaut und schaut, wie so dieses Derby seit dem Anbeginn der Uhrzeit gelbe und rote Karten verteilt wurden und auch gestern sind wieder einige gelbe Karten zumindest dazugekommen. In diesem Derby wurden insgesamt 366 gelbe Karten und 39 mal der Platzverweis gezogen.
Jawohl, das ist Leidenschaft.
Da geht's um was, ja. Selbst wenn es nicht um die um den Meistertitel geht. Insgesamt gestern aber ein intensives Spiel, ja, eine intensive Atmosphäre, aber auch da wieder erste Halbzeit, so viel passiert ist ja nicht.
Nein, also das war wieder klassisch Italien. Wir haben es bei Inter schon gesagt, aber es zieht sich einfach bei den Italienern durch wie ein roter Faden. Hinten wirklich stabil, leidenschaftlich in den Zweikämpfen im letzten Drittel, schmeißen sich da mit allem, was sie haben, dem Gegner entgegen. Und von daher war es ein echt geiles Spiel, sehr leidenschaftlich, aber wenig torgefährlich. Ne? Also wenn dann nach einer Ecke hatte die Laziali eine Gelegenheit, wo dann der Keeper der Roma den gerade noch so rausgefischt hat. Ansonsten wenig Druck gegen den Torwart oder gegen das Tor. Aber ansonsten wurde sich auch nichts geschenkt im Mittelfeld. Ja, ich sage nur Rovella und De Ketelare, die eigentlich jeder für mindestens zwei rote Karten bereitgestanden hätten. Aber der Kommentator bei DAZN hat es relativ geil wegmoderiert und meinte, der Schiedsrichter lässt sich noch Luft für die letzten 10 Minuten, falls da noch was kommt. Dachte ich auch so, ja moin, also wenn das die Spielleitung ist. Aber man muss sagen, am Ende Ketelare wurde ausgewechselt, völlig ohne Karte.
Flucht vom Platz,
ja. Und Rovella und auch der Rechtsverteidiger, also der direkte Gegenspieler von De Ketelare, auch keine gelbe Karte. Also wenn ihr euch das Spiel anguckt, dann denkt ihr, da hat ein Praktikant gepfiffen. Also da hätte es mehrere rote Karten geben müssen.
Was mich im Vorfeld des Spiels beeindruckt hat, war das Personal, gerade auf Seiten der AS Roma, mit so, also jeder, der so Fußballmanager oder FIFA damals gespielt hat, gerade so FIFA 16, 17, da sind ja unglaubliche Talente auf einmal auf der AS Rom, bei der AS Rom mit El Shaarawy,
oh, ja,
und mit Dybala,
oh, und ja,
also große Namen auf einmal bei der Rom, bei den Römern wieder aufgetaucht.
Mats Hummels.
Ja gut, El Shaarawy und Dybala, große Namen, die dann da bei der Roma wieder auftauchen, die ich da überhaupt nicht vermutet hätte. Das hat Spaß gemacht, die dort wieder zu finden. Andersrum, und das muss man sagen, für jeden, der jetzt so aus einer deutschen Perspektive draufschaut, Lazio Rom, jo, ist halt, kennt man, okay, aber ich glaube nicht einen der Spieler, als ich durchgegangen bin, dachte ich, ja klar, den kennt man. Also ist keine super bekannte Truppe, oder?
Ja, würde ich dir so ein bisschen recht geben. Natürlich, das ist viel FIFA-Wissen, sage ich mal, oder FIFA-Manager-Wissen, was man da braucht. Ein, zwei Spieler vielleicht ein bisschen interessanter. Also, falls dir Pedro noch was sagt, von Barca.
Ah, ja.
Der verbringt da seine Rente, seine Fußballrente sozusagen. Macht da die letzten Meter vor seiner Verrentung. Ist dann später eingewechselt worden, hatte noch mal ein paar gute Szenen. Ansonsten habe ich noch eine richtig geile Geschichte. Ja, also eigentlich macht man das nicht. Also man spielt nicht für den Feind sozusagen. Aber es gibt ja in der Geschichte des Fußballs immer mal wieder einen, der dann doch die Seiten gewechselt hat, so à la Figo oder Ronaldo.
Oder Mats Hummels.
Oder Mats Hummels. Genau, also ich weiß, der Name sagt vermutlich auch eher wenigen was, aber Alessio Romagnoli heißt der gute Herr. Hat damals in der Kindheit in Lazio-Bettwäsche geschlafen, so die Geschichte. Hat es dann leider nicht ganz in der Lazio-Jugend geschafft, ist dann zur Roma-Jugend. Also
klar, schon, ist halt um die Ecke, ne?
Also, genau.
Wenn du in Rom wohnst, drei Häuser weiter, bist so, du halt bei der AS Rom.
Und hat dann da sein Profidebüt für die Roma gefeiert. Ist dann zum AC Mailand gegangen, ist da auch, glaube ich, Meister geworden und hat andere Erfolge gefeiert. Und dann dachte er so, ja, aber ich lasse jetzt einfach meinen Vertrag auslaufen, weil ich habe da noch einen großen Traum. Ich will ja immer noch für meinen Boyhood-Club spielen. Und dann ist er ablösefrei zur Lazio Rom gewechselt. Ja, und dreimal darfst du raten, wer am Sonntag die 1-0-Führung für Lazio gemacht hat.
Ja, genau der AC.
Natürlich, natürlich. Also ja, so wirst du zum Derby-Held.
Ja, definitiv. Vielleicht eine Story, die auch noch mal höhere Wellen schlägt. Am Ende trennen sich, und das ist dann die zweite Hälfte, Lazio kommt quasi komplett angezündet aus der Kabine, schießt in der 47. Minute das 1-0. Und dann geht das Spiel richtig los. Also ist so ein bisschen der Kickstart für dieses Spiel. Die AS Rom gleicht dann aus durch auch eine sehr schönes Tor.
Geile Butze.
Ja, definitiv.
Schönes, guckt's euch an, wirklich.
Klasse lohnt Tor. Sich. Definitiv da mal nachzuschauen. Aber so richtig helfen tut es keinem von beiden. Also am Ende des 1-1, keine der beiden Mannschaften schafft noch den Lucky Punch in den letzten Minuten. Beide waren halt die Chance noch auf die Champions League oder auch auf die Euro League logischerweise, aber so für die nächsten Partien Lazio weiter vorne jetzt, aber auch nicht wirklich nach vorne gekommen. Die AS Rom muss in den kommenden Partien nachziehen, hat eben jetzt 2 Punkte auf Lazio Abstand. Aber, und das ist vielleicht etwas, was den Fans von AS Rom ein bisschen Mut macht, Hoffnung macht, die letzten 16 Spiele, ich glaube, jetzt sind es 17 Spiele, ungeschlagen.
Ja, und da lege ich noch einen drauf, nämlich die AS Rom ist in allen Top-Ligen Europas der erfolgreichste Club. Das heißt, kein Club in den Top-Ligen Europas hat im Kalenderjahr 2025 mehr Punkte geholt als die AS Rom.
Und was kann sich Herr Ranieri dafür kaufen?
Gar nichts.
Perfekt.
Sehr ja, ist aber eine geile Statistik, die natürlich auch zeigt, dass die Roma absolut auf einem aufsteigenden Ast ist. Haben natürlich noch ein Hammer-Restprogramm. Ich weiß es jetzt nicht im Detail, aber ich glaube, die spielen noch gegen Inter im vorletzten Spieltag und ich glaube am letzten Spieltag gegen Juve.
Wird nicht viel einfacher. Beide vorne.
Also es wird nicht einfach, sich da die internationalen Plätze zu sichern. Aber natürlich mit dem Momentum und der Form drücken wir natürlich beide Daumen.
Genau, wir sagen alles Gute und Arrivederci.
Ciao, ciao. Weißt du, wer sich auch verabschiedet hat?
Wer hat sich verabschiedet?
96 aus dem Aufstiegsrennen.
Perfekt. Das ist ja eine, also aus der Überleitungskiste genommen und genauso angezogen und passt perfekt.
Ja, also ich hätte nicht gedacht, dass wir schon in Folge 5 unsere Vorhersage aus Folge 1 so gedemütigt zurückziehen müssen.
So ist der Fußball knallhart. Was willst du machen? Aber also da wollen wir gar nicht so intensiv viel Zeit verlieren, denn es ist noch nicht fertig. Wir sind immer noch 4 Punkte hinter dem dritten Platz, glaube ich. Ne? Also die Möglichkeit, noch aufzusteigen, ist noch da. Und in diesem Punkt, wo wir uns regionalen Fußball angucken wollen, möchte ich auch noch mal Shoutouts an den TSV Havelse senden, die Meister in der Regionalliga Nord, West?
Ich sage einfach mal Nord.
In der Regionalliga geworden sind und jetzt in der Relegation um den Aufstieg in die dritte Liga spielen. Jungs, alles Gute und viel Erfolg euch. Wir drücken die Daumen und werden selbstverständlich dann, wenn ihr in der dritten Liga spielt, auch wieder an der Seitenbande stehen. Wir wollen uns heute aber neben der katastrophalen Leistung von 96 vielleicht erstmal eine andere katastrophale Leistung der letzten Jahre, aber auch aus dem letzten Spieltag angucken. Denn nicht nur 96 kann gegen den Erzfeind Braunschweig verlieren, sondern auch die Kollegen vom anderen HSV, vom in Anführungszeichen großen HSV.
Ja, du meinst das Projekt Betriebsunfall?
Das Projekt Betriebsunfall.
Ja, oder Projekt direkter Wiederaufstieg?
Ja, das Projekt direkter Wiederaufstieg, das irgendwie so seit 6-7 Jahren postponed ist. Es wird immer weitergeschoben aufs nächste Jahr und irgendwann passiert es halt. Wir wollen uns den HSV angucken. Nicht in seiner gänzlichen Geschichte, dafür gibt es den HSV seit 1919 schon zu lange, aber wir wollen uns angucken, was so 100 Jahre nach Gründung bald mit dem HSV passiert ist, der in der Saison 2018-2019 in der zweiten Liga dann antritt, vorher absteigt, nach 55 Jahren in der Bundesliga seit Gründung und wie gesagt, sonst immer in der höchsten Spielklasse bis eben in das Jahr 2018. Und woran es vielleicht liegt, dass der HSV in den letzten Jahren die Relegation oder den Aufstieg immer verpasst hat oder nie geschafft hat, den letzten Schritt zu tun, wieder in das Oberhaus des Fußballs zu kommen. Wir wollen einmal beginnen, wie gesagt, 18-19, die erste Saison. Dazu muss man sagen, und das fand ich, als ich recherchiert habe, dafür ganz spannend, der HSV ist seit dem Abstieg, und das ist etwas, wo 96 sich eine Scheibe von abschneiden könnte, nie schlechter gewesen in der Platzierung als der Platz 4. Also es war immer on the edge, da wieder aufzusteigen, war immer wieder knapp verpasst, aber so eine wirklich katastrophale Saison war nie der Fall.
Ja, Problem ist natürlich auch, Platz 4 in der zweiten Bundesliga ist halt best of the rest.
Ja, das ist das logischerweise. Wenn du nicht auf dem Treppchen stehst, kannst du nicht um die Aufstieg spielen. So wie der HSV das im Jahr 21-22, also die Saison 21-22 und 22-23, also zweimal in Folge, tatsächlich getan hat, darum zu spielen. Und zweimal, wie ich finde, ziemlich klar gescheitert ist. in den Relegationsspielen. Zum einen gegen die Hertha BSC, die lustigerweise jetzt heute mit in der zweiten Liga kickt. Also so nachhaltig war das nicht. Bei wem es allerdings sehr nachhaltig war, und da war ich geradezu überrascht, das war noch gar nicht so lange her, aber absolut interessant. 22-23, gegen wen hat der HSV da gespielt
in der Relegation, Philipp? Das waren die diesjährigen Champions-League-Teilnehmer.
Ja.
Aus Stuttgart.
Richtig. Um all die Namen, die heute bei Stuttgart in der oberen Tabellenhälfte mitspielen, trotz Verkäufen von absoluten Leistungsträgern, auch in dieser Saison keinen schlechten Fußball spielen, die haben 22-23 um den Abstieg gespielt. Also,
und den gerade so in der Relegation vermieden. Ne? Also, ja, was da auf die Beine gestellt wurde.
Ja, definitiv, aber auch immer mit 3 Toren gewonnen. So. Also 3-1 meine ich, oder 3-0 im Hinspiel, 3-1 im Rückspiel. So klar, wie das war, schon in Ordnung. Genau, also da hat sich der HSV immer wieder schlagen lassen in der Relegation im Aufstieg. Und dann habe ich überlegt, na, woran kann das noch liegen? Oder was hat der HSV dafür getan? Und dann habe ich mir natürlich erstmal, weil das ja immer der schönste Hort für Statistiken ist, die Transferbilanzen angeschaut und geschaut, was wurde da gekauft, verkauft, also wie, wo hat man versucht, irgendwie eine Trendwende zu schaffen, indem man Spieler kauft und irgendwie Qualität in eine Mannschaft bringt. Gekauft wurden Spieler, ja, aber insgesamt ist die Transferbilanz des HSV in den Jahren 18 bis 22, also 4 Saisons in a row, immer positiv gewesen. Also es gab keine Jahre, wo dann die negativen Transferbilanzen aufzuweisen waren. Jetzt in dieser Saison, ich glaube, liegen die Hamburger bei knapp 5 Millionen im Defizit. Also danach wurde das logischerweise gerissen.
Mhm. Aber ist jetzt für einen Club so groß wie Hamburg mit so einem Transferbudget, glaube ich, keine große Sache.
Ja, nee, trotz alledem, wie gesagt, das hat mich beeindruckt, weiterhin positive Transferbilanzen vorzuweisen.
Aber Kai, für mich ist das Problem Nummer 1.
Ja? Also, dass du kein Risikokapital
quasi. Ja, also nicht vielleicht jetzt, das ist vielleicht nicht Problem Nummer 1, aber das erste Problem.
Hm.
Positive Transferbilanz heißt ja, du hast mehr Spieler verkauft als gekauft oder beziehungsweise mehr Qualität abgegeben. Ist vielleicht nicht die Anzahl der Spieler, aber die Qualität der Spieler. Vielleicht hätte der HSV vielleicht mal eine Saison All-In gehen sollen und dann vielleicht dick ins Minus gehen sollen. Weil wenn du immer Qualität abgibst, wofür du ja dann zwar schön viel Geld bekommst, aber du gibst ja Qualität ab, vielleicht auch einer der Gründe, warum es dann immer nicht gereicht hat.
Ja, vielleicht auch einfach in den letzten Saisons auch immer ein bisschen unglücklich gewesen in der Konstanz der Spiele. Ich erinnere mich zum Beispiel immer auch daran, dass der HSV viele Spiele, also auch gerade am Anfang einer Saison häufig eben dominiert hat, damit auch eine gute Konsistenz hatte und auch gute Spiele gemacht hat und irgendwann eben solche Spiele wie jetzt, und das sieht man auch in dieser Saison wieder, gegen Braunschweig dazwischen kommen, die man gewinnen muss.
Ja, also wenn du
kalkulierte Spiele sind.
Wenn du aufsteigen willst und du bist Tabellenerster und du bist der HSV, dann kannst du nicht gegen Braunschweig 4-2 verlieren.
Ja, also da kann man dann sagen, die Braunschweiger hatten einen guten Tag. Andersrum zeichnet sich so eine Mannschaft aus, dass sie halt auch andere Mannschaften mit einem guten Tag schlagen. Und das ist immer die Vergleichsgröße, die Kragengröße, die man sich gefallen lassen muss. Wie sieht denn das bei Spielen in der Bundesliga aus? Also wenn ich jetzt beispielsweise Pauli, den direkten Nachbarn, Nachbarclub sehe, wenn ich jetzt den HSV gegen die FC St. Pauli spielen lasse, wie geht so ein Spiel aus? Also, und da würde ich mal sagen, Pauli, die, ich weiß gar nicht, jetzt am Wochenende gegen Holstein Kiel auch im Nordduell direkt gespielt haben, machen in weiten Strecken noch eine wesentlich konstantere und festere Figur, als das der HSV gerade tut. Insofern ist das ja der Vergleich, den sich so ein HSV gefallen lassen muss mit einem Relegationskandidaten, mit einem Abstiegskandidaten beispielsweise. Wenn wir heute auf die Tabelle gucken, ich meine, es ist Bochum, die auf dem Relegationsplatz mitstehen oder auch mit unten drin auf jeden Fall stehen. Holstein Kiel, Bochum, eine dieser Mannschaften.
Mhm.
Und jetzt natürlich die Frage, ist so die Mannschaft, die da im Abstieg inbegriffen ist, schlechter als der HSV? Also schaffen sie es, wenn sie es, weil wir gehen davon aus, der HSV steigt direkt auf, das ist die Versicherung, das wäre gut.
Ja.
Wir haben aber noch einen ersten FC Köln, der die Konsistenz zumindest in den letzten Spielen, wie ich finde, besser mitbringt, mehr Professionalität an den Tag bringt.
Einfach überzeugender im Auftritt gerade, ne?
Exakt, genau. Da also würde ich eher auf den Sieg des ersten FC Köln tippen, als auf den Sieg von einem HSV.
Das Ding ist ja, wenn du in der Relegation bist, normalerweise sagt man ja, okay, der Dritte der zweiten Liga hat natürlich absolutes Momentum, der ist euphorisiert. Ja. Und der Bundesliga-Club, der steckt natürlich ganz schön tief in der, ihr wisst schon was. Und dass dann irgendwie der Club mit dem Momentum dann sich am Ende durchsetzt, ist die eine Sache. Aber die andere Sache ist natürlich, dass der Bundesliga-Club natürlich schlichtweg einfach den besseren Kader hat als ein Zweitliga-Club. Ja. Also ist es so ein bisschen so, der Engländer würde sagen, so ein Mixed Bag. Ne? Also du weißt halt nicht, was du kriegst am Ende. Und gerade wenn es jetzt der HSV in die Relegation schafft, der zweiten Liga, wer weiß, was das Nervenkostüm der Hamburger dazu sagt. Ne? Zweimal gescheitert in der Relegation. Das haben die meisten Spieler noch irgendwie im Hinterkopf. Darum wäre es den Hamburger natürlich zu gönnen, wenn sie natürlich direkt aufsteigen und den Umweg nicht machen müssen.
Definitiv. Die Tabelle gibt das ja auch her. Die große Schmach, dass Elversberg aktuell auf dem Dritten mitsteht. Die Punkte vom Dritten bis zum Ersten sind schon komfortabel. Es sind schon 5 Punkte,
ja,
die dazwischen liegen. Heißt, wir hoffen mal für die Hamburger, dass sie das auf dem direkten Aufstiegsplatz, also mit Köln das ganze Ding ausmachen. Dann wäre auch eine Relegation und der Fluch, der damit einhergeht beim HSV. Und das muss man vielleicht noch dazu sagen, der HSV hat ja nicht nur in der zweiten Liga zum Aufstieg in die erste Relegation gespielt, sondern viele Jahre vorher auch immer um den Abstieg. Ich erinnere mich an Freistoßtore von Rafael Guerrero.
Oh.
Die Dinger, die richtig gut waren, aber die auch den HSV wirklich den Hintern gerettet haben in diesen Saisons und den Abstieg bewahrt haben. So, und deswegen hoffen wir einfach mal, dass der HSV und Köln dort unter 1-2 diese Plätze für sich oder gegeneinander ausmachen. Dazu muss man aber auch sagen, der HSV hat einiges dafür getan, dort zu stehen, wo sie heute sind, ist mit 20 Toren mehr als die Kölner die stärkste Offensive der zweiten Liga. Und Gegentore hält sich echt in Grenzen, wenn ich mir angucke, die Top 3, alle mit knapp über 30 Gegentore, ist das eine ziemlich starke Bilanz mit plus 27 Toren für den HSV. Das ist aber
auch eins pro Spiel, ne?
Bei geschossenen Toren meinst du?
Nee, wenn du sagst, die haben 30 Gegentore, das ist auch eins pro Spiel, ne? Also das ist schon, spricht entweder gegen deine Defensive oder für die Stärke der zweiten Liga. Das kannst du drehen, wie du willst.
Ja, aber ich würde es auf die zweite Liga ziehen. Interessanterweise, und das ist dann aber wieder Tabellensucherei, weniger Gegentore als die Hamburger haben mehrere Vereine, aber einer eben unter den letzten drei, der SSV Ulm, hat 35 Gegentore bekommen. Die stehen auf dem 17. Tabellenplatz. Mhm. Das liegt daran, dass die Kollegen auch natürlich nur 29 Tore geschossen haben.
Ach, die spielen ohne Stürmer?
Heißt, die haben den Stürmer abgemeldet. Und das ist eben ein großes Prä beim HSV. Die Butzen, die haben Spieler in der Offensive, die das können, die da funktionieren. Mit einem Glatzel, mit einem Davy Selke, der lustigerweise genau von Köln gekommen ist. Also dort den HSV verstärkt. Und auf den man sich auch verlassen kann. Und da sind noch viele andere Namen, die dort gerade in der Offensive eine gute Arbeit machen. Und das haben wir jetzt auch gesehen, wieder gegen Braunschweig. Die Defensive ist das Manko. Also eine Unsicherheit in der Defensive, eine Fahrigkeit zum Teil. Die Kollegen aus Hamburg sahen nicht gut aus am Wochenende.
Ja, ich will jetzt vielleicht nochmal zum Restprogramm kommen, des Hamburger SV. Vielleicht können wir da so ein bisschen einen Trend noch ablesen, ob sie es denn schaffen in die erste Liga oder nicht. Also ich habe das nächste Spiel, ist auf Schalke.
Ja, gleich ein Hammer, ne?
Also das ist ein Brett. Also klar, von der Qualität her muss der HSV das natürlich eindeutig für sich entscheiden. Aber auf Schalke zwei eigentliche Bundesliga-Clubs mit riesen Fanbase. Also da wird ordentlich was los sein. Ist kein safes Ding, sage ich jetzt.
Einfach wird es nicht, nein.
Aber wenn alles nach Plan läuft, müsste der HSV das auch gewinnen. So, und danach habe ich zu Hause gegen Karlsruhe, dann in Darmstadt, gegen Ulm und in Fürth. Ne, das sind danach kommen nur noch Mannschaften, die weit hinter dem HSV in der Tabelle stehen, die eigentlich alle gewonnen werden müssen. Also wenn ich jetzt davon ausgehe, dass Schalke, Schalke sage ich schon, dass der HSV 3 Spiele gewinnt,
ja,
vielleicht noch ein Unentschieden und eins davon verliert. Ich bin jetzt zwar schlecht in Mathe, aber dann sind sie durch. Und von daher will ich mich mal wieder weit aus dem Fenster lehnen und sage, der HSV
ist aufgestiegen, sagst du.
Die Hamburger steigen in 5 Spieltagen auf.
Das klingt gut. Fände ich, würde ich so unterschreiben. Würde ich auch mitnehmen, würde ich mich für die Hamburger freuen. Werden sie auch Zweitligameister? Was glaubst du?
Puh.
Ist am Ende des Tages vielleicht auch gar nicht so wichtig für den HSV, da noch einen Titel mitzunehmen.
Ja. Ich glaube, der Aufstieg und das Gefühl, diese elende Zeit des zweiten Liga-Daseins hinter sich gelassen zu haben. Ich glaube, das ist Lohn genug für die Hamburger, zumindest für die Fanbase.
Mhm.
Also und auch für die Stadt, glaube ich schon. Klar, die Spieler wollen natürlich Erster werden. Also ich meine, wenn du schon Zweiter bist, warum dann nicht noch ein Spiel mehr gewinnen, um Erster zu werden?
Ja.
Das denken sich sicherlich die Spieler, aber am Ende des Tages wird es sicherlich egal sein. Aufstieg ist Aufstieg.
Das glaube ich auch, das würde ich so unterschreiben. Vielleicht als letzte Frage, die mir durch den Kopf schwirrt. Ich hatte es eben schon mal angesprochen, wenn wir über den HSV nachdenken, und der jetzt aufsteigt in die erste Liga, ist die Frage, kann er sich da überhaupt halten oder ist das ein Fahrstuhlclub dann, der aufsteigt, absteigt, also da gar keine Chance hat, sich wieder zu etablieren als großer Club? Glaubst du, die Weichen wurden so auch in der zweiten Liga gestellt, dass man in der ersten Liga überleben kann? Oder ist es dann wieder nett, dabei zu sein oder da gewesen zu sein, mal wieder Hallo zu sagen, um dann wieder abzusteigen?
Würde ich sagen, ist ein ganz klares Jein. Also die Voraussetzungen, natürlich sind die da. Also das Stadion ist groß.
Ja. Ne?
Also du kriegst genug
infrastrukturell,
du kriegst genug Spieltageinnahmen, um auch dann bessere Spieler verpflichten zu können. Du hast natürlich die TV-Einnahmen. Du wirst als HSV natürlich ein bisschen gepusht, weil du natürlich bekannt bist.
Definitiv.
Ja. Die Fanbase ist da. Ne? Also Du bist ein großer Club. Du hast natürlich auch finanzkräftige Sponsoren im Background, die das Ganze natürlich auch unterstützen. Aber am Ende des Tages, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum der HSV in der ersten Liga so viele Probleme damals hatte, ist, dass du keine sportliche Struktur hast, finde ich. Denn dadurch, dass du so finanzkräftig ja eigentlich bist, gibt es eigentlich gar keinen Grund, eine geile Nachwuchsabteilung zu haben oder einen Kader richtig zu entwickeln, wenn du immer einfach Spieler kaufen kannst, weil du finanzkräftig bist und dann einfach hoffst, okay, ich kaufe mir einfach in der nächsten Saison nochmal 2, 3 geile Spieler, damit ich nicht absteige. Mhm. Und am Ende hat es die Hamburger natürlich trotzdem erwischt, weil sie natürlich nie eine gewachsene Mannschaft hatten. Also wenn du dir die Kader anguckst, klar, die hatten geile Spieler. Du hast von Guerrero angesprochen oder auch Luis Holtby und so weiter und so fort. Das sind ja eigentlich alles Erstligaspieler. Gut, mittlerweile Zenit überschritten, aber damals alles Erstligaspieler. Aber das war am Ende war es keine gewachsene Mannschaft mehr. Und da muss natürlich der HSV dafür sorgen, dass sie natürlich auf der Trainerposition Konsistenz haben. Und dass sie natürlich in der Lage sind, auch einen Kader aufzubauen, wo ich nicht jede Saison 4, 5 Spieler austausche, sondern punktuell nachjustiere. Und wenn sie das hinkriegen mit einer guten Jugendarbeit und ab und zu mal einen guten Jugendspieler hochziehen, ich glaube, das ist das Rezept, um auch in der ersten Bundesliga zu bleiben.
Schöne Abschlussworte, die gefallen mir gut.
Ja. Ich will dich aber noch nicht entlassen, Kai. Wir müssen noch Grüße an Jessica Gankam senden, der
so schlecht wie dieses Spiel von Hannover gegen Elversberg war, so tragisch und dramatisch ist natürlich der Ausgang am Ende, dass Jessic sich dabei, ich glaube, den gesamten Unterschenkel einfach wegbricht.
Ja.
Eine gute Besserung und schnelle Genesung auch an die Richtung. Genau, auch von unsererseits.
Ja, Grüße gehen raus auf jeden Fall.
Definitiv. Wir sind damit für heute durch. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wir schauen jetzt ganz gespannt auf die Champions League Paarung heute Abend, morgen Abend und übermorgen Abend, genau, Dienstag und Mittwoch. Und sind dann mal gespannt, ob deine Londoner im Bernabeu gnadenlos untergehen. Oder ob sie es tatsächlich schaffen.
Ich habe dir doch gerade vorgerechnet, dass wir das gar nicht können.
Ja, gut. Ich bin trotzdem gespannt. Du hast meinen Call gehört. Ich bin mal gespannt, wer wem dann einen ausgibt, wenn es entsprechend läuft oder nicht läuft.
Ja, in der nächsten Folge gucken wir dann natürlich auch, was ist in der Euroleague passiert. Also auch spannende Paarungen. Da wollen wir auch drauf gucken, wie das ausgegangen ist. Also es bleibt spannend. Bleibt dran, hört rein. Und wir sehen uns, beziehungsweise ihr hört uns dann nächste Woche wieder.
Bis dahin.
Ciao, ciao.